NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Einen bemerkenswerten Roman hat Irina Fingerowa geschrieben. Spannend und poetisch, vielschichtig und, ja, horizonterweiternd, lebensprall. Man schaut mit den Augen einer Ärztin in die Leben und auf die Nöte ukrainischer Geflüchteter in Deutschland, von denen man sonst wenig erfährt. Die Ich-Erzählerin des Romans Zugwind, Mira Zeman, ist, wie die Autorin des Buches, einige Jahre vor dem russischen Überfall von 2022 auf die Ukraine aus Odessa nach Deutschland gezogen. Sie lebt in einer nicht näher definierten deutschen Großstadt. Die Autorin des Buches, Irina Fingerowa, lebt in Dresden. Und wie sie ist ihre Protagonistin Mira Zeman, Ärztin, Poetin, Mutter und jüdisch, was man allerdings erst später im Buch erfährt. Irina Fingerowa, ihre Ich-Erzählerin im Roman, Mira, fühlt sich zerrissen, ständig schuldig, wie die meisten Patienten, die zu ihr kommen. Schuldig wofür eigentlich?
Mira lebt seit vielen Jahren in Deutschland und arbeitet dort als Ärztin. Also eigentlich liegt ihr Lebensmittelpunkt längst in Deutschland. Aber trotzdem, nach dem Beginn des Großen Krieges, hat sie ständig das Gefühl, dass sie nicht wirklich dort sein darf, wo es sicher ist, während ihre Familie und ihre Freundinnen in Odessa bleiben. Und ich glaube, es geht auch darum, sie kann ihre eigene Hilflosigkeit kaum aushalten. Und deswegen muss sie ständig etwas tun, humanitäre Hilfe organisieren, Spenden sammeln, viel arbeiten. Also sie glaubt, sie muss etwas ständig geben, damit sie dieses Recht verdienen kann, weiterhin zu ihrer Heimat zu gehören und weiter zu sagen, dass sie doch zu Odessa gehört.
Also sie ist ständig im Zwiespalt. Das Buch heißt Zugwind, ein Wind, der der Protagonistin immer wieder an den Kleidern zerrt. Was ist das für ein Wind?
Das ist so eine zentrale Metapher des Romans und es steht für den totalen Kontrollverlust, weil am 24. Februar ist die Welt plötzlich fragil und vor allem die Weltordnung wirkt plötzlich sehr instabil.
24. Februar 2022, also als der russische Überfall beginnt.
Ja, dann merkt Mira, dass sie ganz viel Angst und Wut und Trauer hat, aber sie hat keine Zeit, um das alles zu erleben und sie muss alle diese Emotionen verdrängen, damit sie weiter effizient funktionieren kann und irgendwann kommen sie zurück und dann weht der Zugwind.
Irgendwann kommen diese ganzen schwierigen und beunruhigenden Gefühle zurück.
Ja.
Die Arztpraxis ihrer Protagonistin Mira Zeman wird bestürmt von ukrainischen Geflüchteten, sobald sich herumgesprochen hat, dass Frau Doktor ukrainisch spricht. Die Schlange geht bald bis auf die Straße. Die Menschen kommen wegen Schlafstörungen, Haarausfall, Abmagern, Panikattacken, Migräne, Bluthochdruck und so weiter. Was erhoffen Sie denn von der ukrainischen Ärztin?
Sie haben ganz viele Erwartungen und sie kommen, weil sie einsam sind. Sie kommen, weil sie niemanden haben oder weil sie mit den Sprachbarrieren überfordert sind. Langsam wird Mira für viele zu einem Ort, an dem sie sich kurz wie zu Hause fühlen können. Also langsam wird sie eine Institution. Also sie kommen, weil sie mit ihr reden können, vor allem.
Sie schreiben im Buch, Flucht ist die Notwendigkeit, sein ganzes Leben in zwei Koffer zu zwängen und dabei um der Kinder willen so zu tun, als wäre alles okay. Flucht ist die vollkommene Abhängigkeit von anderen Menschen und von der Bürokratie. Die Leute haben mehr Angst vor dem Jobcenter als vor Leukämie. Zitat Ende. Wie kann eine Ärztin gegen diese Probleme helfen?
Mira kann den Krieg oder die Flucht natürlich nicht ungeschehen machen, aber sie versucht, den Menschen zu zeigen, dass ihre Reaktionen ganz normal sind. Sie kommen häufig mit Erschöpfung und sie wollen dann Schilddrüsewerte prüfen und sie suchen nach einem somatischen Grund. Aber eigentlich, häufig gibt es keinen Grund. Häufig ist das doch psychosomatisch. Und sie zitiert ganz häufig einen österreichischen Psychiater, Viktor Frankl, und sagt, dass eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation ganz normal ist und Dadurch validiert sie diese komplizierten Gefühle von ihren Patienten, weil häufig reagieren sie einfach auf diese extremen Stress, Verlust und Unsicherheit.
An einem Punkt merkt Mira Zehmann, dass sie unbedingt nach Odessa reisen muss, mitten im Krieg, und sie tut es und es tut ihr gut. Was ist es, was daran gut tut?
Ja, sie fährt nach Hause. Odessa ist ihre Heimatstadt. Und ich glaube, wir unterschätzen oft, wie viel Kraft eine Heimatstadt geben kann. Für mich ist eine Heimatstadt wie eine Mappe der Erinnerungen. Und das gibt einem wirklich ganz viel Kraft. Und das merkt sie. Und außerdem, sie merkt, dass die Menschen, die da geblieben sind, sie schaffen es trotz allem, das Leben zu feiern. Und dann darf sie es auch.
Also sie kriegt endlich sozusagen die innere Erlaubnis, auch mal glücklich und leicht und fröhlich zu sein.
Ja, weil der Krieg so viele Sachen weggenommen hat, ja, dann darf er nicht noch die Freude am Leben wegnehmen.
Es ist klar, dass die Figur der Mira Zehmann sehr nah an ihn selber und an ihrer Erfahrung ist als Ärztin. Sie haben irgendwo mal in einem Interview gesagt, Mira Zehmann, ihre Protagonistin, sei vom Typ her eher eine Ballade und sie seien eher eine Kurzgeschichte. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, so romantisch und lyrisch, wenn ich sowas sagen darf, bin ich nicht. Also ich glaube, ich bin auch keine Poetin. Ich schreibe meistens Prosa und meine Protagonisten bevorzugt die Gedichte. Und außerdem, ich glaube, ja, das ist vielleicht auch mein alter Ego, aber ich bin halt mehr realistisch.
Sie schreiben auf Russisch, Ukrainisch und Deutsch. Ihre Sprache ist rau, teilweise deftig, zugleich differenziert und anschaulich. Zitat: Manchmal brauchen Leute Krankschreibungen, damit sie Kraft sammeln können, wenn sie vom Leben auf die Fresse bekommen, sagt Mira Zehmann. Woher haben Sie diese Sprache? Was hat sie geprägt?
Also das ist eine verrückte Geschichte, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Ich habe zuerst auf Russisch angefangen zu schreiben, danach auf Ukrainisch und danach habe ich das ganze Buch umgeschrieben, und zwar auf Deutsch. Und bezüglich der Sprache, das gehört einfach zu mir, diese ironische, freche Sprache, diese Liebe zum magischen Realismus und vor allem die Selbstironie. Ja, das gehört zu mir, unabhängig davon, in welcher Sprache ich schreibe. Ich glaube, das ist auch ganz typisch zum Beispiel für jüdische und auch für die osteuropäische Literatur. So viel Selbstironie und diese Lächeln durch Tränen.
Lächeln durch Tränen. Mira Zehmann ist nicht ganz zufrieden mit ihrer Ehe und lässt sich auf einen Flirt ein mit einem Mann, der sich als jüdisch entpuppt und sie zur Schabbatfeier einlädt. Und sie geht hin, sie mag es und sie ringt mit ihrer Jüdischkeit. Womit ringt sie?
Das Buch handelt auf viele Ebenen von Flucht und von Identität. Und ich glaube, die Patientinnen und Patienten, die fliehen vor dem Krieg. Und Mira selbst, sie flieht nicht körperlich, sondern emotional. Und sie braucht mal eine andere Version der Realität, so einen kleinen Puffer zwischen sich und dem Krieg. Und sie erlebt auch gleichzeitig zwei Kriege, weil nach dem 7. Oktober spürt sie noch einmal, dass die Welt so fragil ist.
Das war das Massaker der Hamas in Israel.
Und ihr Mann unterstützt sie eigentlich sehr und ohne ihn würde sie das gar nicht aushalten. Aber trotzdem braucht sie irgendwann einen Ort, an dem sie nicht nur funktionieren muss. Und ihre älteste Identität, wenn man sowas sagen darf, ist, dass sie jüdisch ist, weil als Kind hat sie ganz viel Zeit im jüdischen Kulturzentrum in Odessa verbracht und sie war auch ganz religiös und ich glaube, ihr fehlt sowas. Und dann finden sie diese Noah, und Noah dient gleichzeitig als Affäre, weil sie so die Realität gern vermeiden will und auch, dass es irgendwie Rückkehr zu sich.
Und die Schabbatfeier und auch das Beten, entdeckt sie, tut ihr gut.
Ja.
Wie viel Jüdischkeit steckt denn in der Autorin Irina Fingerowa? Haben Sie davon viel mitbekommen in Ihrer Kindheit in Odessa?
Ja, in Odessa gibt es wirklich ein sehr aktives jüdisches Leben. Und meine Mutter ist zwar Ärztin, hat aber zusätzlich mit Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen in so einem jüdischen Kulturzentrum gearbeitet. Und ich war oft fast täglich da. Und ich habe selber eine Theaterschule in einem jüdischen Kulturzentrum in Odessa besucht. Und dadurch habe ich alle Feiertage, Traditionen und Kultur sehr intensiv erlebt. Ich war auch in einem jüdischen Kindergarten und bis ungefähr 7 war ich ziemlich religiös und dann habe ich damit aufgehört.
Ganz herzlichen Dank, Irina Fingerova. Ihr sehr lesenswerter Roman Zugwind, übersetzt von Jakob Walocik, ist bei Rowohlt erschienen und kostet 24 Euro. Als Musik haben Sie sich das Lied Isar über den Fluss Isar von Andrea Pankur gewünscht. Was ist das für ein Lied?
Es ist ein sehr schönes Lied und es gibt da auch eine sehr schöne Metapher, dass alles fließt und alles verändert sich ständig und die Musik gefällt mir auch.
Isar, das war Andrea Pankur. Das Stück findet sich auf der CD Richard Wagner und die Klezmer Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland. Andrea Pankur, eine vielfach ausgezeichnete Sängerin und Musikerin, Chorleiterin und soziale Aktivistin mit einer großen Fangemeinde, vor allem im süddeutschen Raum, gilt als Erfinderin des Alpenklezmer, einer sehr freien und kreativen Verbindung von bayerischer Volksmusik und Klezmer. Sie sprach perfekt Jiddisch. 2023, mit nur 54 Jahren, starb Andrea Pankur in ihrer Heimatstadt München völlig überraschend an Nierenversagen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der mutmaßlich im Auftrag des iranischen Geheimdienstes Menschen für Mord und Brandanschläge in Deutschland ausgespäht haben soll. Darunter waren den Angaben nach der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sowie der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sowie 2 jüdische Lebensmittelhändler in Berlin. Mitangeklagt ist ein weiterer Mann, der in die mögliche Anschlagsvorbereitung einbezogen gewesen sein soll. Der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg muss nun entscheiden, ob er die Anklage gegen die beiden Männer zulässt und wann es gegebenenfalls zum Prozess kommt. Dänische Polizeibeamte hatten den damals 53 Jahre alten Hauptbeschuldigten Ali S. am 26. Juni 2025 in der dänischen Stadt Aarhus festgenommen. Volker Beck forderte, der Vorgang dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Jüdisches Leben und der Einsatz für den jüdischen und demokratischen Staat Israel würden immer wieder vom Regime der Islamischen Republik Iran auf deutschem Boden mit Ermordung bedroht und angegriffen. Unter anderem forderte die deutsch-israelische Gesellschaft, den iranischen Botschafter aus Deutschland auszuweisen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in der Ost vorläufig als gesichert extremistisch einstufen. Das Verwaltungsgericht Köln habe einen Eilantrag des Vereins gegen diese Einstufung abgelehnt, teilte das Gericht mit. Der Verein setzt sich nach eigenen Angaben für eine gerechte Friedenslösung zwischen Israel und Palästina ein. Nach Auffassung des Kölner Gerichts rechtfertigen die gesammelten Erkenntnisse jedoch derzeit die Einschätzung, dass der Verein Bestrebungen gegen die Völkerverständigung verfolge. Die Richter verwiesen dabei auf mehrere öffentliche Äußerungen des Vereins in sozialen Netzwerken, in denen israelische Darstellungen über Verbrechen der Hamas als Erfindungen bezeichnet und bewaffneter Widerstand gegen Israel gerechtfertigt wurde. Das Gericht sah darin eine Billigung des Vorgehens der Hamas. Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin war Ende April zum gegenteiligen Ergebnis gekommen und hatte dem Verfassungsschutz die Einstufung des Vereins als extremistisch untersagt. Gegen den aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichtes Köln kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eingelegt werden. Mit dem Hissen der israelischen Flagge am Rathaus will die hamburgische Bürgerschaft ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Hintergrund ist ein Vorfall vom vergangenen Wochenende, bei dem während einer pro-palästinensischen Demonstration auf dem Rathausmarkt eine israelische Flagge verbrannt worden war. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit erklärte zu Beginn der Bürgerschaftssitzung, so ein abstoßendes Bild dürfe nicht unwidersprochen bleiben. Sie verwies darauf, dass die Fahne zu Füßen des Denkmals Heinrich Heines verbrannt wurde, das an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten erinnern soll. Nach dem Vorfall am Sonnabendnachmittag hatte die Polizei Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Der Staatsschutz ermittelt wegen antisemitischer Plakate in Kiel. Nach Angaben des Vereins Zebra-Zentrum für betroffene rechte Angriffe richtete sich ein Gewaltaufruf auf den Plakaten unter anderem gegen einen Vereinsmitarbeiter. Namen und Gesichter von ihm sowie einer Reihe von Menschen, die sich aktiv gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft stellen, seien gemeinsam mit einer vermeintlichen Wohnadresse auf vielen Plakaten in der Stadt Kiel veröffentlicht worden. Dem Verein zufolge wurden die Betroffenen als zionistische Faschistinnen und Täterinnen bezeichnet und es werde zu Gewalt gegen sie aufgerufen. Auch Landtagsabgeordnete von CDU und Grünen reagierten betroffen. Menschen würden gezielt markiert, diffamiert und zur Zielscheibe von Gewalt gemacht, sagte die Grünen-Abgeordnete Nelly Waldeck. Die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schiefer erklärte, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich beruflich oder zivilgesellschaftlich für den Kampf gegen Antisemitismus und für Völkerverständigung engagieren, würden aktuell im Kieler Stadtgebiet öffentlich an den Pranger gestellt. Der unverhohlene Gewaltaufruf zeuge davon, wie sehr sich offensichtlich Linksextreme bereits vom demokratischen Grundkonsens entfernt hätten. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Oldenburg.
Zu den fünf Megillot, den kürzesten Schriften des Tanachs, gehört es, dass sie über das Jahr verteilt gelesen werden, damit wir im Verlauf von 12 Monaten nicht nur Tora und Neviim lesen, sondern auch die Ktuvim ihren festen Platz im synagogalen Geschehen erhalten. Daher ist es Brauch, dass wir zu Shavuot das Buch Ruth lesen. Auf den ersten Blick erzählt es vor allem eine sehr menschliche Geschichte, die Geschichte einer moabitischen Frau, die durch ihre Bindung an ihre Schwiegermutter Noomi den Weg in ein neues Leben findet und schließlich eine Familie gründet. Der inhaltliche Bezug dieser Schriftrolle zu Shavuot, dem Fest der Gabe der Tora, wird unter anderem damit erklärt, dass nach der Tradition König David an eben diesem Feiertag geboren wurde und Ruths Geschichte bekanntlich auf die Entstehung der davidischen Dynastie hinausläuft. Beachtet man allerdings, dass in der Megillah nicht nur Ruths persönliches Los behandelt wird, sondern in diesem auch verschiedene halachisch-religionsgesetzliche Aspekte aus dem Themenbereich von Ehe und Bindung samt vielen intertextuellen Verzahnungen mit der Tora und der rabbinischen Literatur anklingen, eröffnet sich noch eine weitere exegetische Ebene. Ma'amad Har Sinai, die Zusammenkunft der aus Ägypten geflohenen Hebräer am Berg Sinai zum Empfang der Tora, wird in der jüdischen Tradition als eine symbolische Eheschließung zwischen Gott und dem jüdischen Volk verstanden. Diese Vorstellung ist tief in den Quellen verwurzelt und reicht von den biblischen Propheten über die talmudischen Weisen hin zu den Kabbalisten des Mittelalters und der Neuzeit. Im Shir HaShirim, dem Hohelied, das wir an Pessach gelesen haben, wird diesem Verständnis nach die Beziehung zwischen Gott und Israel als bukolisches Liebesspiel beschrieben, wobei der Ewige sinnbildlich als Bräutigam, das Volk Israel als Braut erscheint. Auch der bei vielen Lesern zunächst befremdlich wirkende Ausdruck vom eifersüchtigen Gott in den 10 Geboten, die wir an Shavuot empfangen, lässt sich in diesem Zusammenhang verstehen. Er verdeutlicht auf poetische Weise den Willen des Weltenschöpfers, dass die Juden, wie auch alle Menschen überhaupt, in eine exklusive, monogam-monotheistische Beziehung zum Ewigen treten und ihr Herz von anderen Göttervorstellungen reinhalten sollen. Wie jede Eheschließung muss aber auch diese Beziehung ihre Struktur und ihren rechtlichen Rahmen haben. Sie will nicht nur ein unverbindliches Gefühl sein, sondern individuell-kollektive Verpflichtung, die sich inmitten der Menschen und in der Ordnung der Gesellschaft verankert. Die Station dieser göttlichen Hochzeit am Berg Sinai lassen sich daher auch gut mit dem halachischen Vokabular einer biblisch-talmudischen Eheschließung beschreiben. Der Mohar, der Brautpreis, wurde von Gott in Form der Befreiung Israels aus Ägypten entrichtet, wie auch dadurch, dass er sie in der Wüste mit Wasser, Nahrung und Schutz versorgt hat. So ähnlich finden wir es bereits im Buch Jechezkel beschrieben. An diese zu Pessach erfolgten Erusin, die Verlobung, schließen sich sodann die Nisuin an, die eigentliche Eheschließung, zu deren Zweck die Braut, also das Volk Israel, in das Haus des Bräutigams geführt wird, also in unserem Fall an den Berg Sinai unweit der Grenze zum Heiligen Land, an dem sich die Schrina, die göttliche Präsenz, auf wundersame Weise gezeigt hat. Zu diesem Zweck geleitet Moschee wie ein Vater das Volk frühmorgens zur erhabenen Stätte. Die Ktuba, der rabbinische Ehevertrag, ist die Tora selbst, das Dokument, das diesen Bund bis heute aufrecht erhält und seine ewig währenden Bedingungen darlegt. Schließlich findet sogar der Brauch der Nedunia, der Mitgift, einen Ausdruck im sinaitischen Geschehen. Das jüdische Volk, hier die Braut, bringt ebenfalls etwas in diese Beziehung mit hinein. Es sind die vielen Wertgegenstände, Edelmetalle und Textilien, die die Israeliten beim Auszug aus Ägypten von ihren vormaligen ägyptischen Herren erhalten haben und die sie nun verwenden werden, um das Mishkan, die Stiftshütte, besonders prächtig zu errichten, gleichsam als einen Raum der Zusammenkunft, der an die Chuppa der alten Zeit erinnert, eine Art gemeinsame Wohnung von Braut und Bräutigam außerhalb des Hauses des Bräutigams, in der das junge Paar sich im Laufe der Hochzeitswoche aufzuhalten pflegte. So wird Shavuot durch das Feiern der Gabe der Tora auch zu einem Fest der Beziehungen, der Beziehung von Ruth und Boaz und somit unserer persönlichen menschlichen Beziehungen aneinander, aber auch zum Fest der Erneuerung der vertikalen Ebene, nämlich unserer metaphorischen Ehe mit Gott. Chag Sameach.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Oldenburg. Zum Schluss hören Sie das Be'amud Onon, eine Vertonung des 99. Psalms. Übersetzt lautet der Text: In der Wolkensäule sprach er zu ihnen, sie hüteten seine Zeugnisse und das Gesetz, das er ihnen gegeben. Es singt Kantor Estrongo Nachama.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.